Ein Beispiel aus dieser Untersuchung hat mich wirklich zum Lachen und Weinen zugleich gebracht. Und zwar hatte ein Video, das da wirklich tatsächlich auf TikTok viral gegangen ist, den Tipp, dass man unter der Dusche eine Orange essen soll, um Angststörungen zu heilen. I mean, was zur Hölle? Das ist ja einfach nur absurd, ne? Okay, ganz so absurd wird es jetzt heute nicht, weil ich euch als Publikum hier absolut zutraue, dass ihr einordnen könnt, dass so ein Tipp wirklich völlig Banane ist. Also, oder auch Orange. Oh Gott, haha. Ich dachte gerade, ich höre mich an wie so ein Boomer mit einem schlechten Witz, egal. Herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, wo es um mentale Gesundheit im Job geht. Ich freue mich riesig, heute über ein Thema zu sprechen, das mir besonders am Herzen liegt, nämlich der Wildwuchs an Trends rund um mentale Gesundheit, vor allem auf Social Media. Manche von diesen Trends bringen ja irgendwie auch mal eine neue Perspektive rein. Andere, würde ich sagen, ja eher Verwirrung und vor allen Dingen wirklich oft Augenrollen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie häufig ich vorm Handy sitze und denke, what? Wirklich? Ich bin im Juni ganz besonders auf dieses Thema aufmerksam geworden durch das britische Magazin The Guardian. Die haben eine super spannende Untersuchung gemacht. Und zwar haben die Top 100 Videos auf TikTok genommen, die unter dem Hashtag Mental Health Tips da gepostet wurden. Und haben dann diese Videos einer Reihe von PsychologInnen, von PsychiaterInnen und ja, einer ganzen Reihe an Fachleuten vorgelegt. Und die sollten dann eine Einschätzung darüber abgeben, ob diese Beiträge Fehlinformationen enthalten. Und das Ergebnis fand ich wirklich krass, nämlich, dass 52 von diesen 100 Clips tatsächlich Falschinformationen enthalten hatten. Ne? Also sicherlich hatten sie auch gesagt, die diese Untersuchung gemacht haben, dass in manchen auch so allgemeinere, wahre Infos drin waren, aber wirklich über die Hälfte Falschinformationen hatten und viele von diesen Videos auch sehr vage geblieben waren oder einfach insgesamt wenig hilfreich waren, laut deren Einschätzungen. Und ein Beispiel aus dieser Untersuchung hat mich wirklich zum Lachen und Weinen zugleich gebracht. Und zwar hatte ein Video, das da wirklich tatsächlich auf TikTok viral gegangen ist, den Tipp, dass man unter der Dusche eine Orange essen soll, um Angststörungen zu heilen. I mean, was zur Hölle? Das ist ja einfach nur absurd, ne? Okay, ganz so absurd wird es jetzt heute nicht, weil ich euch als Publikum hier absolut zutraue, dass ihr einordnen könnt, dass so ein Tipp wirklich völlig Banane ist. Also, oder auch Orange. Oh Gott, haha. Ich dachte gerade, ich höre mich an wie so ein Boomer mit einem schlechten Witz. Egal. Also, ihr könnt das hier auf jeden Fall einordnen, dass natürlich eine Orange unter einer Dusche zu essen jetzt kein sonderlich guter Tipp ist, aber ich dachte, ich schnappe mir mal einige Trends, die so im Internet kursieren und werde sie mal für euch einordnen. Kleiner Disclaimer an der Stelle, ich hatte wirklich eine lange, lange Liste und musste natürlich eine Vorauswahl machen, weil die Zeit hier im Podcast begrenzt ist. Und deswegen wird es heute um 5 ganz bestimmte Themen gehen. Und zwar ist es Dopaminfasten, Bad Rotting, traumasensibles Arbeiten, Nahrungsergänzungsmittel und Selbstdiagnosen. Auch gerade zum letzten Punkt, vielleicht schon mal vorab gesagt, ich bin nicht komplett gegen Selbstdiagnosen. Also das könnte man jetzt vielleicht meinen, wenn man denkt, oh, die ist ja Psychologin und natürlich finde ich das ganz doof. Nein, auch wenn das vielleicht erstmal auf der Hand läge, qua meines Berufs, sehe ich die Sache etwas differenzierter, aber dazu nachher dann mehr. Es gibt aber natürlich auch einige Themen, die es heute nicht in diese Folge geschafft haben. Es war zum Beispiel Therapie durch Psychedelika, finde ich super interessant. Krasses Rabbit Hole, habe ich super lange drüber gelesen. Shadow Work, Hyperunabhängigkeit, Aromaöle und Aromatherapie und auch KI als Therapeut. Also wenn euch davon etwas ganz besonders interessiert oder ihr irgendein anderes Thema aus dem Internet mal eingeordnet haben möchtet, dann schreibt mir doch bitte oder kommentiert einfach auf Spotify, dann packe ich es nämlich auf meine Liste und dann mache ich vielleicht nochmal so eine Folge. Zu so KI und Therapie werde ich sicherlich auch mal eine ganz eigene Folge machen, weil es einfach ein sehr großes Thema ist. Aber wie immer könnt ihr mir sehr gerne schreiben, damit wir hier genau das machen, was ihr euch wünscht. Ja, und kleine Erinnerung noch, abonnieren und bewerten bitte. Ich habe nämlich bald Geburtstag und das wäre wirklich ein richtig schönes Geschenk für mich, meine ich so. Also einfach einmal kurz auf die Glocke klicken und auf Folgen oder Abonnieren drücken. Das ist wirklich voll wichtig und richtig schön für mich, wenn ich sehe, dass dieser Podcast wächst und dass er vor allen Dingen von anderen Menschen auch dadurch gefunden werden kann. So, wenn du jetzt also gerade vielleicht entspannt auf dem Liegestuhl oder am See liegst oder in einem Fahrzeug Richtung Urlaub bist, lehn dich zurück und lass dich berieseln von Mental Health Trends im Internet. Starten wir mit dem Thema Dopaminfasten. Also erstmal, was ist der Hintergrund? Die Idee dahinter ist, dass man für einen bestimmten Zeitraum möglichst alle stimulierenden Aktivitäten, also ganz klassisch Social Media, aber auch sowas wie Junkfood, Pornos, Serien, exzessives Einkaufen, auf jeden Fall meidet, damit das Dopaminsystem entlastet wird und sich quasi ja neu kalibrieren kann. Ne? Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man möchte, dass die eigene Belohnungssensitivität wiederhergestellt wird. Also, dass man wieder stärker spürt, zum Beispiel, wenn man jetzt etwas Positives erlebt und dafür eben nicht ganz so viel Input erstmal braucht, ne, sondern einfach auf einzelne Reize, zum Beispiel bei Social Media, schon wieder einen guten Effekt hat und nicht erst 2 Stunden doomscrollen muss, um irgendwie was Spannendes zu finden, also etwas spannend zu finden, vielleicht eher so rum. Hintergrund dazu mal biologisch gesehen. Also Dopamin wird ja oft als Glückshormon bezeichnet und es ist ein Neurotransmitter, der eine ganz zentrale Rolle beim Thema Motivation, Antrieb, Lernen, aber eben auch Belohnungsverarbeitung spielt. Also wann immer wir etwas haben, was sich für uns anfühlt wie eine Belohnung, wie Zucker sozusagen fürs Gehirn, dann ist da oft Dopamin im Spiel. Und der Hintergrund eben von Dopaminfasten ist, dass wir sensibler werden wollen, wieder für einfache Dinge und dadurch auch unsere Impulskontrolle verbessern wollen und unseren Fokus steigern möchten, ne? Weil wir ja oft so abgelenkt sind durch all diese kleinen Zucker, durch den Candy, die Süßigkeiten in unserem Umfeld, die wir dann ganz schnell greifen wollen, ne? Weil es sich irgendwie spannend anhört oder interessant aussieht und dann da ganz schnell aufspringen, aber manchmal unser Fokus einfach sehr darunter leidet und wir uns manchmal am Abend so ein bisschen erschöpft fühlen, vor allen Dingen digital erschöpft. So. Was ist jetzt erstmal sinnvoll daran? Erstmal hat das ja ganz simpel gesehen zur Folge, dass wir unser Nervensystem beruhigen, wenn wir weniger mit Reizen konfrontiert sind. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Ne? Also wir leben in einer Welt von permanenter Reizüberflutung und wenn wir weniger Input haben, dann führt das natürlich dazu, dass wir einfach etwas mehr Ruhe finden und vielleicht auch in der Folge mehr Klarheit bekommen und auch etwas präsenter uns fühlen können. Das ist also aus alleine psychohygienischer Sicht, das ist immer so ein schönes Wort, Psychohygiene hat nichts mit Putzmitteln zu tun, sondern das geht also eher darum, ne, wie können wir unserer Psyche etwas Gutes tun. Aus der Sicht ist es durchaus sinnvoll und was ja auch dazu führt, dass Dopaminfasten, dass wir unsere Gewohnheiten auch mal reflektieren. Ne? Also zum Beispiel öffne ich Social Media einfach aus Langeweile, weil ich an der Ampel stehe, weil ich an der Kasse stehe, weil ich irgendwie vielleicht gerade einfach einen Leerlauf habe. Ne? Und wie kann ich dieses automatisierte Muster mal unterbrechen und nicht sofort diesem Impuls nachgehen? Das stärkt also auch unsere Achtsamkeit. Und diese Impulskontrolle, die wir dadurch lernen, das ist natürlich gut, das mal wieder so aufzufrischen. Impulskontrolle lernen wir schon eigentlich im ganz frühen Kindesalter. Also der Klassiker dazu aus der psychologischen Forschung ist dieser Marshmallow-Test. Ne, wenn Kindern in bestimmten Altersgruppen ein Marshmallow vorgelegt wird und gesagt wird, hey, du kannst entweder jetzt 1 essen, das wird dir dann hingelegt, oder du wartest 20 Minuten und dann bekommst du 2. Ne? Und da wird quasi geguckt, hey, wie viele Kinder nehmen jetzt sofort das eine Marshmallow, also wer kann sozusagen seinen Impuls nicht unterdrücken und möchte das sofort haben, den Zucker? Und welche Kinder warten eben ganz geduldig und kriegen dann später 2, weil sie ja wissen, dann bekommen sie mehr, wenn sie warten. Also sie werden belohnt, wenn sie warten. So, ne? Und da gibt es jetzt verschiedene Altersgruppen, wo man halt sieht, hey, Kindern, die noch kleiner sind, vor allen Dingen die unter 6 Jahren sind, denen fällt das tendenziell schlechter, weil eben diese Fähigkeiten vom Gehirn zur Impulskontrolle noch nicht so stark ausgebildet sind. Und je älter man wird, desto leichter fällt es einem. Allerdings gibt es da auch von der Persönlichkeit her Unterschiede, sodass es manchen Menschen insgesamt leichter fällt, zu warten. Ne, man nennt das auch Delay Discounting, wenn man jetzt mal da googeln möchte, in diese Forschung einsteigen möchte. Bedeutet auch, dass es dazu ganz viel Forschung gibt. Zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel super interessant, wenn man lernt, seine Impulse gut zu kontrollieren, also schon als Kind, da gibt es Längsschnittstudien zu, dann ist das später im Leben mit einem besseren Gehalt, besserer Gesundheit und einem geringeren Hang zu Süchten, also wie zum Beispiel Glücksspiel oder so, assoziiert. Lohnt sich also, das zu trainieren. Das war jetzt ein kleiner Exkurs zur Impulskontrolle. Ne? Aber das ist ja etwas, was Dopaminfasten uns auch ein bisschen zu auffordert, mal unseren Impulsen vielleicht nicht so nachzugehen und wieder etwas bewusster zu werden. So, jetzt die andere Seite. Was ist denn bei Dopaminfasten vielleicht problematisch oder auch ein bisschen missverständlich? Und das liegt schon im Begriff alleine. Man kann Dopamin nicht fasten. Ne? Das ist ein lebensnotwendiger Neurotransmitter, den wir nicht einfach streichen können. Also nicht, weil wir jetzt irgendwie weniger Reize haben, produzieren wir automatisch kein Dopamin mehr. Ne? Oder das System reinigt sich dadurch jetzt auch nicht unbedingt. Und was wir, glaube ich, auch berücksichtigen müssen, ist, wenn wir sagen, hey, wir nehmen uns vielleicht weniger diese Reize, dann ersetzt das trotzdem nicht die emotionale Arbeit dahinter, dass wir sagen, okay, dann sind wir halt mal 3 Tage offline, aber wir müssen uns trotzdem mit innerer Leere, mit Unsicherheiten, mit Sorgen auseinandersetzen oder Ängsten, die dann vielleicht hochkommen, und haben eben dann keine Ablenkung mehr. Und nur weil wir jetzt 3 Tage fasten und das alles mal hochkommt, ist das ja nicht langfristig gelöst. Ne? Also Dopaminfasten, in Anführungszeichen, es ist ja eigentlich kein Fasten, ist nicht die Lösung für tiefer liegende psychische Themen und Probleme. Und wer das dafür nutzen wird, der wird automatisch enttäuscht werden. Ne? Also Dopaminfasten, wie das Wort es behauptet, geht so nicht, weil man Dopamin nicht fasten kann. Was man aber durchaus machen kann, ist bewusste digitale Pausen einzulegen oder auch Pausen, ne, von Zucker, sage ich jetzt mal. Also alles, was so Zucker in unserem Umfeld eben ist. Also quasi auf Ablenkung zu verzichten. Und das kann helfen, mehr Fokus zu bekommen. Und vor allen Dingen funktioniert das besonders gut, wenn wir das langfristig in einen gesunden und bewussten Lebensstil einbetten. Also nur das alleine wird es jetzt nicht richten, sondern es geht natürlich immer um einen holistischen Blick auf Gesundheit. Wie gestalte ich meinen Tag? Wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Womit möchte ich mich auch gezielt nicht beschäftigen? Ne? Also das sind ganz wichtige Fragen, die damit so einhergehen und die, was man so ein bisschen holistischer denken sollte. Ich finde aber, dass Dopaminfasten in Anführungszeichen, trotzdem ein guter Anlass ist, mal über sein Konsumverhalten nachzudenken und seinen Alltag einfach bewusster und fokussierter zu gestalten. Und deswegen bekommt es trotz dieses irreführenden Begriffs von mir einen Daumen hoch, weil das, was damit eigentlich gemeint ist, ne, nämlich einfach mal ein bisschen zu rekalibrieren und bewusster zu schauen, womit verbringe ich eigentlich den ganzen Tag so meine Zeit, das tut unserer Psyche gut, also Daumen hoch davon von mir. Zweites Phänomen, bin ich auch im Internet drauf gestoßen, Bad Rotting. Bad Rotting ist die bewusste Entscheidung, einen Großteil des Tages im Bett zu verbringen. Und zwar nicht, weil man krank ist, sondern weil man den Alltag entflieht oder einfach als Self-Care. Da ist aber jetzt natürlich die Frage, ist es wirklich Self-Care und Selbstfürsorge oder ist es eigentlich eine Vermeidung, ne? Dass wir uns so wegigeln und ducken vor Themen, die uns eigentlich, mit denen wir konfrontiert sind, aber denen wir uns eigentlich nicht stellen wollen. Ne? Da gibt es eine sehr heiße Diskussion dazu. Und was natürlich an Birdwatching sehr schwierig ist, schon allein aus psychologischer Sicht, ist, dass natürlich, wenn wir uns den ganzen Tag ins Bett verkriechen, fehlen uns soziale Kontakte, die wichtig sind für unsere Gesundheit. Dann fehlt uns Bewegung, dann fehlt uns eine Tagesstruktur und all das verschlechtert die Stimmung und den Antrieb eigentlich in der Regel. Ne? Also das ist eigentlich nicht so gut für die Psyche und für die Gesundheit und hat eher den gegenteiligen Effekt. Und wenn wir mal ehrlich sind, also wie verbringen denn die meisten Menschen ihre Zeit im Bett, wenn sie jetzt nicht gerade schlafen? Ja, mit Doomscrolling, also oder zumindest mit Serien gucken und die ganze Zeit vorm Bildschirm hängen. Also auch da wird man eher überstimuliert, als dass es jetzt wirklich richtig entspannt. Insofern aus meiner Perspektive, Birdwatching, nicht gut. Nach einem stressigen Tag sich mal aufs Sofa zu legen, keine Frage. Aber als Standard auf jeden Fall ein großes Nein und No-Go. Schon alleine auch aus schlafhygienischer Sicht. Jetzt haben wir wieder so einen Begriff mit Hygiene da drin. Wie gesagt, hat nichts mit Putzmitteln zu tun, sondern eher damit, dass wir das Bett eigentlich nur mit Schlafen assoziieren sollten, damit wir wirklich gut schlafen können und alles andere nicht im Bett stattfinden lassen sollten. Also wenn wir da einfach nur hängen und Serien gucken und unsere Wachzeit da drin verbringen, dann ist das tatsächlich nicht so gut für unseren Schlafrhythmus und dass unser Körper auch automatisch darauf trainiert wird, dass im Bett eben nur Schlafen ist und nichts anderes. Ne? Also deswegen bekommt Bedrotting von mir einen Daumen runter. Nächstes Thema sind Nahrungsergänzungsmittel. Ich bekomme ja wirklich sehr regelmäßig Anfragen für so Werbekooperationen und so. Und wirklich überdurchschnittlich häufig sind da Firmen dabei, die Nahrungsergänzungsmittel herstellen und selber sagen, proklamieren, dass ganz bestimmte Nährstoffmängel die alleinige Ursache von mentalen Problemen und Leiden sind und dass man die ganz gezielt mit Nahrungsergänzungsmitteln bekämpfen könnte. Vorweg gesagt, das ist totaler Quatsch. Schon alleine, weil wir in der Psychologie gerade bei mentalen Problemen immer von mehreren Ursachen, also sagen wir mal, es ist multifaktoriell ausgehen. Ne? Es gibt nie eine einzige Ursache allein, ne, die vielleicht zu psychischen Problemen führen. Es kann in manchen Fällen tatsächlich biologische Gründe geben, zum Beispiel wenn der hormonelle Haushalt durcheinander ist. Bei Schilddrüsenunterfunktionen hat man das zum Beispiel manchmal, dass das tatsächlich depressionsartige Symptome verursachen kann. Ne? Das hat aber jetzt erstmal nicht zwingend was mit den Nährstoffen zu tun. So, und das heißt aber auch, wenn man eben depressionsartige Symptome hat, dann sollte man das auch immer unbedingt körperlich-medizinisch abklären lassen, um eben genau so etwas untersuchen zu lassen. Ja. Es gibt aber, um zum Thema Nahrungsergänzungsmittel zurückzukommen, durchaus bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die für die breite Bevölkerung sinnvoll sein können, weil wir einfach in der westlichen Welt, so wie wir uns heute ernähren und wie wir leben, bestimmte Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen oder zumindest nicht genug davon aufnehmen. Und das sind Omega-3 vor allen Dingen, es ist sehr gut wissenschaftlich belegt, Vitamin D, Magnesium und für manche Menschen gegebenenfalls auch Vitamin B12, vor allen Dingen für diejenigen, die sich vegan ernähren oder eben auch Eisen. Das ist ja oft für Frauen ein Thema. Auch nochmal kurz zum Thema Omega-3, fand ich sehr interessant, habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben. Die American Psychological Association, das ist ja eine riesige Psychologenvereinigung, die ganz viele Empfehlungen auch ausspricht in den USA. Die empfiehlt zum Beispiel auch die Einnahme von Omega-3 als Therapiebaustein sogar bei affektiven Störungen, also zum Beispiel bei Depressionen. Depressionen gehört zu den affektiven Störungen. Und das fand ich total interessant, weil normalerweise eigentlich so die Psychologiewelt eher sich etwas zurückhält, was sowas, solche Empfehlungen angeht, die jetzt so rein biologischer Natur sind, weil die natürlich sagen, okay, wir sind für die Psyche zuständig. Aber das wird tatsächlich sogar empfohlen. Ne? Und wir wissen einfach durch viele Studien, dass gerade besonders Omega-3, Vitamin D und Magnesium bei vielen Menschen ein Mangel vorliegt und deswegen das durchaus sinnvoll sein kann, das durch Nahrungsergänzungsmittel zu ergänzen. Aber Wie der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel sind eine Ergänzung. Es sind keine Lösung für Schlafmangel, für Stress oder für eine allgemein einfach schlechte Ernährung. Also diese Ergänzungsmittel können in bestimmten Lebensphasen oder bei einem nachgewiesenen Mangel auf jeden Fall hilfreich sein und die können unterstützen, aber man sollte das immer ärztlich abklären und auf keinen Fall jetzt irgendwie groß auf eigene Faust einfach loslegen, weil zum Beispiel Vitamin D kann man auch überdosieren. Da muss man schon auch vorsichtig sein und auf jeden Fall das ärztlich untersuchen lassen. Also einfach drauf losnehmen und mehr ist mehr oder mehr ist besser gilt hier nicht, ne? Muss man auf jeden Fall das auf jeden Fall begleiten lassen. So, und am Ende, eine ausgewogene Ernährung ist am Ende immer noch der allerbeste Weg zu einer guten, gesunden Nährstoffversorgung. Trotzdem können Nahrungsergänzungsmittel eben sinnvoll sein in bestimmten Bereichen, aber ich glaube, die Wirkung und auch der Anteil, den Nahrungsergänzungsmittel an der Gesamtgesundheit ausmachen, die wird eher überschätzt. Trotzdem bekommt es von mir einen Daumen hoch, aber nur, wenn es nicht zu simplifiziert ist. Also wenn ich sowas lese wie, du musst nur das nehmen und dann passiert das, also solche Kausalzusammenhänge, wenn dies, dann das, da nehme ich ganz viel Abstand von. Das ist ganz, ganz problematisch. Also eher zu gucken, hey, das ist eine Ergänzung für meine Gesundheit. Das ist ein kleines Puzzlestück von ganz vielen. Aber ich muss mich auch um die anderen Puzzleteile kümmern. Das könnt ihr euch wirklich vorstellen wie ein Puzzle. Wenn da nur ein Teil liegt, ja okay, da siehst du das ganze Bild halt nicht. Und dann ist es auch nicht schön. Sondern ihr braucht wirklich alle Bausteine. Das ist wichtig. Trotzdem Daumen hoch dafür, aber eben nur mit einem großen Aber dahinter. Kommen wir zum vierten Thema und zwar traumasensibles Arbeiten. Für diejenigen, die noch nie etwas davon gehört haben, das ist auch wirklich eher etwas so aus der Bubble, würde ich jetzt mal meinen, überhaupt nicht wild. Ich erkläre es euch mal kurz. Traumasensibles Arbeiten bedeutet so viel wie, dass man die Arbeitsbeziehungen, die Kommunikation und so weiter so gestaltet, dass man potenziell retraumatisierende Situationen vermeidet oder vorbeugt. Retraumatisierung bedeutet so viel wie, dass man etwas, was man früher als Trauma erlebt hat, im Hier und Jetzt, im Heute nochmal wieder erlebt. Und dadurch tatsächlich durch dieses Vorbeugen Sicherheit schafft und die Selbstwirksamkeit fördert und vor allen Dingen Stabilität schafft. Ne? Und zwar ist es unabhängig davon, ob eine Person irgendwie traumatisiert ist oder nicht, weil oft wissen wir das am Arbeitsplatz ja nicht. Also da ist es natürlich was sehr Privates, da wissen wir nicht, ob unsere Kollegin Trauma erlebt hat oder nicht. Es geht also eher um so einen grundlegenden, größeren Arbeitsstil, eine Art und Weise zusammenzuarbeiten. Vielleicht auch noch mal kurz was zu Traumata insgesamt. Traumata können einerseits einmalige Ereignisse sein, ne? Zum Beispiel so etwas wie Unfälle, Gewalt, Kriegserfahrungen, Fluchterfahrungen oder so. Oder aber auch durch chronische Belastungen entstehen. Also zum Beispiel Vernachlässigungen in der Kindheit, ne? Oder so kleine Mikrotraumata durch Diskriminierung beispielsweise. Ne? Es gibt beide Formen von Trauma und sehr viele Menschen haben traumatische Erfahrungen gemacht. Viele davon sind auch einfach unbewusst. Also klar, so etwas wie Kriegserfahrungen oder ein Unfall, das weiß man. Aber gerade so diese Mikrotraumata, die entstehen oft über die Zeit hinweg und sind gar nicht immer so ganz klar benennbar. Ne? Und diese Traumata wirken sich aber trotzdem auf unser Nervensystem, auf unsere Psyche, auf unsere Emotionen und auch auf unsere Beziehungsgestaltung aus. Ne? Also wer zum Beispiel früher die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man um Hilfe bittet, dem nicht nachgegangen wird, dass man allein gelassen wird, der wird höchstwahrscheinlich im Erwachsenenalter eher dazu neigen, Sachen lieber auf eigene Faust zu machen, weil sie das Gefühl haben, diese Person, dass sie sich auf niemanden verlassen können und dass sie alleine sind und dass es sich eh nicht lohnt, um Hilfe zu fragen. So spiegelt sich dann die Erfahrung, die man früher gemacht hat, im Hier und Jetzt und Heute wieder. Traumasensibles Arbeiten möchte jetzt natürlich gucken, hey, wie können wir auch unabhängig davon, ob die Menschen jetzt Traumata erlebt haben oder nicht, schauen, dass wir Sicherheit schaffen, ne? Also emotional, aber auch physisch, ne? Zum Beispiel durch verlässliche Arbeitsorte, durch verlässliche Strukturen, Ansprechpartner, durch eine transparente Kommunikation, solche Dinge. Aber auch, wie man zum Beispiel Selbstbestimmung ermöglichen kann, zum Beispiel indem man an Entscheidungen beteiligt ist bei der Arbeit, immer darauf achtet, dass bestimmte Dinge freiwillig bleiben oder man zumindest mitgestalten kann, ne? Also manchmal sind Projekte natürlich jemandem zugeordnet, ganz klar, aber dass man innerhalb dieser Projekte trotzdem mitgestalten kann und auch versucht, potenzielle Trigger, das ist ja auch so ein popkulturelles Wort, zu vermeiden. Ich finde das tatsächlich übrigens vollkommen okay, das Wort Trigger zu benutzen. Also natürlich war das früher eher etwas klinischer gesehen und wurde eben mehr im traumaklinischen Kontext benutzt, aber viele Leute sagen ja, ah, das sollte man so gar nicht verwenden, weil das irgendwie so verweichlicht und so weiter. Und auch die tatsächlichen Erlebnisse von Betroffenen so bagatellisiert. Ich sehe das aber anders, weil ich denke, naja, darüber finden wir immerhin eine gemeinsame Sprache darüber, dass es einfach Auslöser geben kann. Und ob wir jetzt Auslöser oder Trigger sagen, ist am Ende, finde ich, so ein bisschen eine Jacke wie Hose. Wir wissen ja alle, was damit gemeint ist, ne? Und was jetzt traumasensibles Arbeiten auch, auf worauf das abzielt, ist, dass wir versuchen, solche Trigger zu vermeiden, die potenziell eben wieder retraumatisierend sein könnten. Also Menschen wieder in diese Traumata zurückversetzt oder das Erlebte quasi nochmal im Hier und Jetzt erneut durchleben lässt. Zum Beispiel kann man das vermeiden, indem man natürlich auf eine diskriminierungsfreie Sprache achtet, auf einen gewissen Tonfall in der Kommunikation, vielleicht darauf achtet, dass bestimmte Berührungen oder Reize bei der Arbeit jetzt nicht unbedingt passieren. Also gerade Berührungen kann ja zum Beispiel für Opfer von sexueller Gewalt sehr schlimm sein, abgesehen davon, dass man beim Arbeitsplatz sowieso vorsichtig sein sollte mit Berührungen, ne? Also all das kann ja eine ungewollte Traumareaktion auslösen, dass man damit einfach sehr achtsam ist, ne, und einen sehr bewussten Umgang damit hat. So. Ich finde jetzt dieser Begriff traumasensibles Arbeiten so, als ich da ein bisschen weiter reingeguckt habe, dachte ich, ja, also das sind einfach alles Dinge, die Arbeitskulturen halt grundsätzlich gut tun. Ne? Also sie sind für alle gut. Eine gesunde Kommunikation, eine respektvolle Kommunikation mit Möglichkeiten zur Mitentscheidung. Also all das ist ja allgemein etwas, was gesundes Arbeiten ausmacht. Deswegen bekommt es von mir einen Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob wir es unbedingt traumasensibles Arbeiten nennen müssen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu pathologisierend ist, oder ob wir nicht einfach erstmal über die Basics sprechen sollten, ne, dass es normal sein sollte, wertschätzend zu kommunizieren, dass es normal sein sollte, respektvoll miteinander umzugehen. Aber trotzdem würde ich sagen, Daumen hoch, weil das einfach alles Aspekte sind, die unserer Gesellschaft und unserem Miteinander gut tun. Und jetzt zum letzten Punkt, nämlich Thema Selbstdiagnosen. Da habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass ich da erstmal gar nicht so grundsätzlich dagegen bin. Und vielleicht auch damit einhergehend würde ich gerne nochmal die Frage klären, was ist eigentlich normal? Weil gerade wenn wir so durch das Internet und durch Social Media gucken, dann wird ja gefühlt alles, was du erlebst, sofort eingeordnet als auffällig, pathologisch und kritisch. Also deine Schreckhaftigkeit ist dann sofort ein Trauma oder eine Hochsensibilität oder deine Unsicherheit hat sofort eine dahinterliegende Angststörung oder wenn du unorganisiert und vergesslich bist, hast du sofort ADHS. Intensive Gefühle sind sofort borderline. Also all das ist halt manchmal so sehr weit überzogen, dass halt normale Alltagsphänomene sofort in eine pathologische Form gegossen werden. Und das ist natürlich ein sehr schmaler Grat, weil einerseits gibt es Menschen, die das wirklich pathologisch erleben, ne? Bei denen zum Beispiel unorganisiert sein und vergesslich sein wirklich auf eine ADHS zurückzuführen ist. Aber bei anderen Menschen ist es auch einfach gerade nur eine stressige Phase und dabei bleibt es halt auch. Ne? Also es ist ein sehr schmaler Grat, wo man aufpassen muss, sich vor allen Dingen als Endkonsument, als Endkonsumentin, als Userin von Social Media besonders, damit nicht zu überidentifizieren, weil wir gerade durch diesen Rückzug auf Social Media manchmal so sehr mit uns selber beschäftigt sind, dass wir gar nicht mehr in den echten Austausch gehen und merken, ah, diese Unsicherheiten, diese Ängste, die ich erlebe, die hat meine Freundin, mein Freund auch, sondern wir suchen halt gefühlt nur noch Rat und Antworten im stillen Kämmerlein im Internet, wo niemand hinschaut und wo vor allen Dingen Algorithmen uns genau das zuspielen, was wir hören und was wir sehen wollen. Ne? Also mal ein Beispiel, ich gucke mir super viel Tanzvideos auf Social Media an, weil ich es einfach super geil finde, wie manche Menschen sich bewegen können. Ich finde es so faszinierend. Das heißt, ich bekomme natürlich noch mehr Tanzvideos in meinen Feed gespült. Klar, hält mich natürlich auf den Plattformen, macht Sinn. So, aber wenn du jetzt natürlich zum Beispiel dich total darauf raufschmeißt, dass du vielleicht super schreckhaft bist und eben eventuell ein Trauma hast oder vielleicht hochsensibel bist, dann wird der Algorithmus das natürlich weiter füttern. Und wir sehen das immer und immer mehr. Das heißt, wir identifizieren uns vielleicht auch schneller damit. Und das ist nicht unbedingt immer gut, weil natürlich trotzdem es eine fachliche Meinung dazu braucht. Also je häufiger wir etwas sehen, desto eher fühlen wir uns auch darin bestätigt. Klassischer Confirmation Bias eigentlich. Ne? Also ich sehe das jetzt nur noch und deswegen muss das ja wahr sein. Und deswegen vielleicht mal so ein paar Reflexionsfragen, an denen du dich orientieren kannst. Hey, was von dem, was ich da sehe, ist vielleicht wirklich etwas, wo ich mir Gedanken machen sollte, dass das auch eine Behandlung braucht, ne? Dass ich vielleicht da eine Diagnose habe. Und was ist vielleicht auch normal? Also die erste Frage, es sind insgesamt fünf, ist, wie lange hält denn das eigentlich schon an, ne? Dieses Gefühl, was du da hast? Also jetzt mal vielleicht am Beispiel, ich bin super unorganisiert, ich verliere ständig Sachen, habe ich ADHS. So. Ein normales Verhalten wäre, okay, das passiert mir vielleicht seit ein paar Wochen, mein Alltag ist gerade chaotischer, weil ich irgendwie viel zu tun habe. ADHS wäre eher, das ist seit der Kindheit schon immer so. Ich habe noch nie ein Strukturgefühl gehabt. Es ist mir immer schon schwer gefallen. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Zweite Frage, wie intensiv ist das denn? Komme ich denn noch gut durch den Alltag, ne, mit dieser Unorganisiertheit, mit der Vergesslichkeit? Bei einem normalen Ausmaß, ne, ist es natürlich nervig. Also es ist einfach lästig, aber ich kriege das vielleicht mit irgendwie Listen, einem guten Tool oder ein paar Erinnerungen irgendwie in den Griff. Wenn es ADHS ist, dann kriegst du trotz Tricks und Tools und Tipps und so weiter, verlierst du trotzdem den Überblick und zwar permanent. Du strengst dich mal wieder an, es ist wie Sisyphusarbeit. Du hast das Gefühl, du tust und tust und tust und versuchst dagegen anzukämpfen, aber es klappt einfach nicht. Dritte Frage. Wie häufig tritt das denn eigentlich auf, ne? Diese Unorganisiertheit, die Vergesslichkeit? Ist das gelegentlich, manchmal oder ist das eigentlich immer und täglich? Ne? Bei einer normalen Ausprägung würde man sagen, hey, das ist vielleicht besonders dann, wenn du besonders viele Aufgaben gleichzeitig hast, ist bei mir auf jeden Fall so. Oder wenn du besonders viel Stress hast, ne, dann fallen dir einfach gefühlt die ganzen To-Dos so aus dem Kopf heraus, wenn du sie nicht alle aufschreibst, ne, weil es einfach zu viel ist. Bei einer ADHS würde man jetzt eher sagen, ja, das passiert wirklich täglich und auch wirklich bei größeren, wichtigen Sachen, ne? Bei Schlüssel, bei wichtigen Terminen, bei zeitkritischen E-Mails, bei zeitkritischer Post oder so, ne? Also all das, was wirklich einen größeren Impact auch hat. Vierte Frage. Wie sehr schränkt es dich denn in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit und auch vielleicht an deiner Lebensfreude ein? Ne, bei einem normalen Ausmaß würde man sagen, hey, da lacht vielleicht mal Partner oder Partnerin drüber, das belastet mich nur ein bisschen, mal nehme ich es mit Humor, mal ist es lästig, aber es geht irgendwie, ich komme damit zurecht, auch wenn es nervig ist. Und bei ADHS würde man sagen, hey, es leiden wirklich alle Beziehungen darunter, ne, weil ich vielleicht unzuverlässig bin, dass ich nicht da bin, wenn wir verabredet sind, mein Beruf leidet darunter, ich habe ständig Konflikte deswegen, ich habe eine ständige Scham auch deswegen und möchte mich eigentlich am liebsten verstecken, wenn es schon wieder passiert ist und ich es mir einfach nicht erklären kann, wie ich es einfach nicht besser hinkriege. Und fünfte Frage, letzte Frage, finde ich auch sehr wichtig, nämlich gibt es einen konkreten Auslöser oder ist das einfach so da? Ne, weil bei normalen Ausprägungen würde man sagen, ja, es gibt manchmal einfach Auslöser, die dazu geführt haben, weil es eben gerade vielleicht eine besondere Stresssituation ist. Du bist gerade umgezogen oder so und da musst du dich erstmal neu organisieren, das ist einfach viel. Wenn das Aber immer und quasi einfach so da ist. Ne? Es passiert vielleicht auch im Urlaub, an ruhigen Tagen, einfach überall in allen Lebensbereichen und es gibt jetzt nicht so einen ganz bestimmten Auslöser, dann kann es eher auf etwas Klinisches, Pathologisches hinweisen, auf eine tatsächliche manifeste ADHS. So, das war jetzt nur so ein Beispiel. Aber ihr merkt schon, diese Reflexionsfragen, die sind gut, um einfach mal einzuordnen, okay, interpretiere ich das jetzt einfach ein bisschen über oder ist das im Moment tatsächlich, also ist das jetzt gerade nur eine Phase, interpretiere ich das etwas über oder ist es etwas, was mich wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigt? Ne? Und ist es auch, also dieses zum Beispiel die Unorganisiertheit und die Vergesslichkeit ganz unabhängig vom Kontext und verursacht für mich wirklich ein großes Leiden in meinem Alltag und das beschäftigt mich vielleicht schon sehr, sehr lange. Ne? Dann kann es durchaus ein Hinweis sein, dass du vielleicht eine ADHS hast, jetzt in diesem Beispiel, aber unbedingt immer abklären. Selbstdiagnosen, um jetzt wirklich nochmal auf dieses Überthema zurückzukommen, darum geht es ja gerade eigentlich, können also ein erster wichtiger Schritt sein, weil oft ist es ja so, dass wenn du das Gefühl hast, das kommt immer und immer wieder zu mir und ich kann da irgendwie nicht so ganz von loslassen. Das hatte ja Katrin Terwiel auch gesagt in der Folge zur ADHS, die ich vor knapp einem Jahr schon mal aufgenommen hatte mit ihr. Dann ist das oft ein Hinweis, dass da irgendwo was ist. Ne? Das kann ein guter erster Schritt sein, aber es ist niemals ein Ersatz für eine professionelle Einschätzung. Ne? Und man darf sich da auch, glaube ich, nicht zu sehr verstricken lassen in diesen Labels und falsche Schlüsse ziehen, ohne dass man diese notwendige Unterstützung oder die Einschätzung von außen bekommt. Ne? Weil man denkt, na, ich habe ja das Internet, das reicht ja. Das reicht eben nicht. Aber, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, Selbstdiagnosen insgesamt, wenn wir jetzt mal ein bisschen rausgehen, ne, warum passiert das denn überhaupt so viel? Warum haben wir so viele Menschen, die sagen, ich glaube, ich habe ADHS, ich glaube, ich bin hochsensibel, ich glaube, ich habe Borderline, also all diese Themen. Warum passiert das? Weil es ein Symptom unserer Versorgungssituation ist. Es gibt einfach nicht genügend TherapeutInnen mit Kassensitz, die Diagnostik machen können, die Menschen versorgen können, wo es einfach eine gute, schnelle Hilfe gibt, psychotherapeutische Hilfe für Menschen, die tatsächlich Unterstützung brauchen, ne? Sodass diese Menschen sich einfach aus Verzweiflung einfach dort aufhalten, wo sie Rat finden. Unabhängig davon, wie gut oder richtig der ist, das ist einfach am Ende oft das Internet. Ne? Da gibt es ganz viel Offenheit und manches davon ist sicherlich auch fragwürdig, weil es manchmal ja auch instrumentalisiert wird. Ne? Also ich habe eine Depression für ganz viel Likes da draußen. Das ist auch nicht immer gut. Aber der Grund, warum viele Menschen eben diesen Rat im Internet suchen und sich dahin zurückziehen, ist, weil es einfach in der echten analogen Welt nicht genügend Anlaufstellen gibt. Und ich finde, das müssen wir bei diesem ganzen Thema Selbstdiagnosen auch immer mit im Blick behalten, dass es natürlich nicht so einfach ist und auch zu kurz gedacht ist, sich selbst einfach Diagnosen zu stellen und das bei sich selbst festzustellen, ohne eine Hilfe von außen zu bekommen, eine Einschätzung von außen. Aber am Ende liegt es auch daran, dass es so schwer ist, diese Einschätzung von außen zu bekommen. Ne? Und deswegen ist es natürlich am Ende einfach eine natürliche Konsequenz aus der Situation, in der wir im Moment sind. Also Selbstdiagnosen und auch offen über psychische Gesundheit zu sprechen, bitte nicht sofort verteufeln, sondern wirklich, wenn man das mitbekommt, dass jemand auch im Umfeld vielleicht damit zu tun hat und bei sich etwas vermutet, liebevoll aufklären, zuhören, unterstützen und bitte keine Tipps mit Orangen unter der Dusche essen. Das hilft garantiert nicht, sondern was wir dann brauchen, ist eine professionelle Einschätzung und eine Anlaufstelle zu finden. Selbstdiagnosen kriegen keinen so richtigen Daumen von mir. Da konnte ich mich einfach nicht entscheiden, ob Daumen hoch oder Daumen runter, weil es halt so komplex ist. Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. Könnt ihr auch gerne mal schreiben in die Kommentare oder mir schreiben. Ich finde das ein ganz komplexes Thema. Aber insgesamt glaube ich, dass trotzdem das Internet sehr vielen Menschen auch geholfen hat auf der einen Seite, um klarer zu werden über das, was sie erleben und was bei ihnen passiert. Aber natürlich trotzdem auch ganz viele schwierige Aspekte mit sich bringt, nämlich dass Menschen sich dahin zurückziehen, keinen anderen Ort mehr haben, in die Einsamkeit, in die Isolation gehen. Also es hat ein bisschen was von Daumen hoch und ein bisschen was von Daumen runter. Es ist etwas von beidem. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Das war jetzt mal eine bisschen andere Folge als sonst, weil es so ganz verschiedene Themen waren. Ein bunter Blumenstrauß. Mich würde total interessieren, wie ihr das fandet, ob ihr euch so ein Format nochmal wünscht zur psychologischen Einordnung von solchen Phänomenen oder einfach allgemeinen Fragen. Oder ihr könnt mir auch generell einfach Fragen zu mentaler Gesundheit schicken, die ihr habt, die ich auch gerne mal beantworten kann. Gerne über Instagram oder über LinkedIn. Da freue ich mich immer über eure Nachrichten. Oder gerne vernetzen mit mir über die Plattform. Ansonsten bis in 2 Wochen. Genießt eure Sommerzeit und immer schön eincremen, gell? Hautgesundheit ist nämlich auch wichtig. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und deine Aufklärung investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.